Dazu gibt es eine Untersuchung von der Ohio State University, die nämlich zeigt, dass diese Themen-ETFs in den ersten 5 Jahren nach ihrem Launch im Durchschnitt 20% schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal Finanzexperten im Interview. Ich bin der Luis und mein heutiger Gast hat es mit gut 30 Jahren bereits geschafft, finanziell frei zu sein. Mittlerweile hat er über 25 Jahre Erfahrung an der Börse und sein Portfolio enthält um die 100 Titel. Und seit Oktober 2024 bringt er sein Know-how als Chefökonom bei Scalable Capital ein. Ich freue mich sehr, Christian W. Röhl heute begrüßen zu dürfen.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Ja, Christian, für die paar wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, ne? Magst du mal den Zuschauern erklären, was so deine Philosophie bzw. deine Strategie am Aktienmarkt ist?
Naja, meine Strategie am Aktienmarkt ist, Aktien so zu sehen, dass es eben nicht ein spekulatives Auf und Ab ist, sondern dass Aktien Anteile an Unternehmen sind, an der realen Wirtschaft. Ich kann Miteigentümer sein, denke folglich auch wie ein Unternehmer, also langfristig und nicht daran, ob es heute mal 5% rauf oder in der nächsten Woche 5% runter geht, sondern wichtig ist ein Geschäftsmodell, das tragfähig ist, ein Burggraben, wie Warren Buffett es nennt, und der muss sich natürlich auch in Zahlen niederschlagen. Und da reden wir dann über die, tja, wohl unbestechlichste Zahl, nämlich über die Cashflows. Die sind ja am Ende dann entscheidend dafür, was wir als Aktionäre bekommen, egal ob jetzt in Form von Dividenden, ob in Form von Aktienrückkäufen oder eben in Form von Compounding, sprich, dass das Unternehmen weiterhin Möglichkeiten sieht zu investieren.
Okay, jetzt hast du ja auch ein Buch über Dividenden geschrieben. Und wenn du jetzt heute, sagen wir mal, von null anfangen würdest oder müsstest, würdest du dich dann eher für eine Growth-Strategie oder für eine Dividendenstrategie entscheiden?
Naja, also was heißt denn von null anfangen? Von null anfangen, das wäre ja dann, dass man kein Vermögen hat und zunächst einmal überlegt, was man mit dem, was vom Arbeitseinkommen übrig bleibt, denn sinnvollerweise für den Vermögensaufbau tun kann. Und da sind wir doch beim ETF-Sparplan, bei der einfachsten, transparentesten, fairsten Möglichkeit, sich am Aktienmarkt zu engagieren, sich an wirtschaftlicher Wertschöpfung zu beteiligen. Und da gilt doch dann die Devise möglichst breit, möglichst einfach. Und dann sind wir bei einem Weltportfolio-ETF und da stellt sich dann gar nicht die Frage, ob das Dividende oder Growth oder in irgendein anderer Glaubenskrieg ist, sondern da ist ganz einfach alles drin und mal ist an der Börse der eine Stil kurzfristig erfolgreicher, mal ist an der Börse der andere Stil kurzfristig erfolgreicher. Aber so ein Index, so ein Weltportfolio-ETF ist ja eben ein sich selbst aktualisierendes System und genau davon kann man ja als Einsteiger optimal profitieren.
Und weil wir schon bei den ETFs jetzt sind, wie stehst du zu Themen-ETFs, wie jetzt zum Beispiel der Vanguard FTSE All World High Dividend?
Naja, ein FTSE All World High Dividend ETF ist für mich jetzt kein Themen-ETF, sondern das ist ein Strategie-ETF, der das Thema Dividende in den Faktor rückt und das im Rahmen eines sehr breiten Approaches macht. Das ist ja jetzt nicht fokussiert auf 30, 50 oder 100 Werte, sondern es ist ein sehr großer, über 1000 Werte umfassender Ausschnitt aus dem Gesamtindex, den man jetzt auch nicht so wahnsinnig als Strategie einordnen muss, sondern vielleicht eher mal so im Rahmen eines Core-Satellites-Konzept dahingehend für diejenigen, die sagen, ich hätte gerne mehr Einkommen aus meinen Aktien, ich hätte gerne eine höhere Dividendenrendite, was in den letzten Jahren, muss man auch ganz klar sagen, zu Lasten des Gesamtertrags gegangen ist, weil eben viele Technologiewerte, die besonders gut gelaufen sind, einfach die Renditekriterien nicht erfüllen. Aber was die letzten 10 Jahre gut gelaufen ist, muss nicht die nächsten 10 Jahre gut laufen. Und insofern ist das ein diversifizierendes Gesamtelement, wenn man diese Motivation mitbringt, mehr Einkommen. Ansonsten Themen-ETFs, weil du es ansprichst, ist natürlich immer eine kritische Sache. Es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die wirklich ja auch zeitgeistige Themen, Megatrends, vermeintliche Megatrends aufgreifen. Und dazu gibt es eine Untersuchung von der Ohio State University, die nämlich zeigt, dass diese Themen-ETFs in den ersten 5 Jahren nach ihrem Launch im Durchschnitt 20% schlechter abschneiden als der Gesamtmarkt risikoadjustiert. Und zwar nicht, weil sie zu teuer sind, nicht, weil sie strukturell schlecht sind, sondern weil sie in der Regel dann begeben werden, wenn ein Thema in aller Munde ist. Das Risiko ist also groß, dass man da in eine Modefalle hineinläuft. Deswegen bei diesen Produkten auch aus wissenschaftlicher Sicht immer extreme Vorsicht angeboten. Und außerdem, bevor man sich einen solchen Themen-ETF ins Portfolio legt, als Satellit zu dem, was man hat, ein Weltportfolio-ETF als Kern hoffentlich, sollte man immer mal gucken, ob man nicht schon mit dem Weltportfolio-ETF in dem entsprechenden Thema ausreichend engagiert ist. Klassisches Beispiel dazu, viele Anlegerinnen und Anleger haben ja das Gefühl, dass sie, was künstliche Intelligenz, was Halbleiter angeht, noch nicht ausreichend investiert sind mit ihrem Weltportfolio-ETF, nehmen dann dazu so einen Semiconductor-ETF. Das kann ein gutes Thema sein, allerdings sollte man sich immer klar machen, dass schon in einem MSCI Acqui über 10% direktes Halbleiter-Exposure drin ist, weil eben Firmen wie eine Nvidia, wie eine Broadcom, wie eine TSMC entsprechend hochgewichtet sind und ja auch sonst noch eine ganze Reihe kleinerer Firmen, Halbleiter-Dienstleister gibt, die auch alle in diesem Index drin sind und entsprechend die Gewichtung bereitstellen.
Mhm. Also aufpassen, dass es da nicht so ein bisschen doppelt gemoppelt ist. Jetzt habt ihr bei Scalable auch einen eigenen Welt-ETF gelauncht sozusagen. Der hat ja auch jetzt nach 30 Tagen die Marke von 100 Millionen Euro geknackt. Also erstmal Glückwunsch dazu. Und kannst du vielleicht den Zuschauern mal erklären, wo hier der Unterschied zu anderen Welt-ETFs ist?
Ja, das ganz Wichtige ist, dass wir bei Scalable ja eine Investment-Plattform sind. Eine Plattform ist neutral, eine Plattform bietet Möglichkeiten, bietet Angebote. Es wäre jetzt sicherlich nicht glaubwürdig gewesen, wenn wir bei so einem ersten Produkt hingehen und sagen, naja, also wir haben jetzt den Welt-ETF dahingehend verbessert, dass wir die richtig guten Aktien daraus finden. Sondern es handelt sich um einen ETF auf den MSCI All Country World Index. Das heißt also Schwellenländer und Industrieländer mit dabei. Dennoch etwas Besonderes, nämlich ein Outperformance-Faktor, der aber nicht aus der Aktienauswahl resultiert, sondern aus der Struktur, aus der Replizierung dieses Index. Denn da gibt es schon gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere deshalb, weil es bei US-amerikanischen Aktien Vorteile gibt, wenn man sie über einen Swap, also über eine Derivate-Absicherung darstellt im Rahmen des ETFs, weil man dann eben die Steuer auf Dividenden wieder anrechnen kann. Das ist bei der physischen Replizierung zumindest nicht in jeder Jurisdiktion der Fall, wenn wir gleichzeitig in Europa ganz normal damit vorgehen können, dass man schlichtweg die Aktien kauft. Sprich, was machen wir in dem ETF? Die sogenannte hybride Replikation. Für jeden Markt wird die Technik ausgesucht, die nach Steuern am besten ist, um den jeweiligen Markt abzubilden. Erzielt also dadurch eine gewisse strukturelle Outperformance von etwa 20 Basispunkten. Dazu ist der ETF jetzt im ersten Jahr mit einer Gesamtkostenquote von 0,00%, wirklich so billig, wie es günstiger nicht mehr geht. Also das wirklich das, was man anlegt, was man anspart, auch dann arbeiten kann. Und das ist sicherlich ein Produkt, was auch mit diesen 100 Millionen, auch mit dem medialen Interesse, genau auf die Resonanz gestoßen ist, die es einfach aus dem strukturellen Aspekt her verdient.
Und wie kommt ihr jetzt, also wie kommt es, dass ihr die Ersten seid eigentlich, die das jetzt hier machen, oder?
Nun, wir haben ja im Bereich Wealth, also nicht dort, wo es jetzt nicht darum geht, dass Kunden auf der Broker-Plattform selbst entscheiden, was sie kaufen und verkaufen, sondern wo unsere professionellen Vermögensmanager auf Basis der Risikopräferenz, der Ziele der Kundinnen und Kunden entsprechende ETF-Allokationen umsetzen, haben wir eine langjährige Expertise darin, aus den vorhandenen Produkten diejenigen auszuwählen, die eben unter den gegebenen Bedingungen, wie zum Beispiel dem Steuerregime, die besten sind. Und dieses Know-how wurde hier quasi in einen eigenen ETF gegossen. Dass das vorher niemand anders gemacht hat, zeigt halt vielleicht, dass wir da einen gewissen Kompetenzvorsprung haben. Und das ist ja eigentlich auch mit Blick auf alle Felder, die wir da abdecken, eine positive Geschichte. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn wir mal über diese ganze Technik sprechen, die da drin steckt, also unterschiedliche Replikation, physische Replikation, Swap-Replikation, die Steuereffekte, Zusatzerträge durch Wertpapierleihe, dann sind das Mechanismen, die ja vor 10, 20 Jahren in Summe eigentlich nur institutionellen Anlegern vorbehalten waren. Und das ist ja auch schon eine gewisse Demokratisierungsleistung, das zu kondensieren auf das Niveau eines einzelnen Produktes, das jedem Privatanleger, jeder Privatanlegerin bereitsteht, für kleines Geld auch schon bereits im Sparplan.
Mhm. Ja, weil du das jetzt angesprochen hast mit kleinem Geld, weil ab 2026 soll ja dieses Payment-for-Order-Flow-Modell in der EU verboten werden und viele Neobroker, wie es ja eigentlich bei Scalable Capital auch seid, profitieren ja von diesem Modell. Und muss man da jetzt irgendwie befürchten, dass das Investieren dadurch dann wieder teurer wird, oder bereitet ihr euch eben auch mit solchen ETF-Alternativen dann, also alternative Geschäftsmodelle vor, die dann weiterhin günstige Gebühren für Privatanleger ermöglichen?
Naja, also Payment for Order Flow ist eben mit einem Fälligkeitsdatum versehen worden. Das ist noch etwas nach hinten verschoben worden hier in Deutschland gegenüber dem europäischen Vergleich. Aber ja, ganz klar, das wird enden. Das war Bestandteil unseres Geschäftsmodells und wir wären ein schlechtes Unternehmen, wenn wir uns nicht Alternativen überlegt hätten. Und selbstredend, dadurch, dass wir zum Beispiel die Wertpapierverwahrung internalisieren, haben wir zusätzliche Effizienzvorteile. Wir haben eine neue Technologieplattform gelauncht und wir sind sehr entschlossen, alles dafür zu tun und sind bestens vorbereitet, dass wir auch weiterhin unseren Kunden diese günstigen Angebote machen können.
Okay. Dann lass uns nochmal zurückkommen zu Aktien und Dividenden generell, denn ich habe bei meiner Recherche gesehen, du hattest mal gemeint, du kennst keinen, der mit Aktien reich geworden ist. Hat sich das mittlerweile geändert?
Ach, was heißt keinen, der mit Aktien reich geworden ist? Ich kenne natürlich ein paar Leute, die mit Aktien ordentliches Vermögen aufgebaut haben. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben entweder sukzessive mit Aktien und ETFs oder ganz frühe Fonds Vermögen aufgebaut, weil sie regelmäßig was zurückgelegt haben, oder sie waren, so wie ich, unternehmerisch erfolgreich, haben dann irgendwann das Unternehmen gegen Geld getauscht und das entsprechend investiert. Ja, das ist also der Weg, mit einer einzelnen Aktie oder mit wenigen Aktien jetzt aus 1.000 Euro 1 Million oder 10 Millionen zu machen. Der wird sicherlich für den einen oder anderen auch realistisch gewesen sein, aber dass dann wirklich der eine oder der andere, das ist nicht der Normalfall, und ich kümmere mich ja am liebsten gerne um die 99,9% und nicht um die 0,1%.
Ich würde dir gerne mal Aktienunternehmen vorlesen, die aus der ähnlichen Branche sind, also die man ziemlich gut vergleichen kann, und du könntest ja einfach mal instinktiv darauf antworten und entscheiden, für welche du dich entscheiden würdest. Allianz oder Munich Re?
Ja, ich habe beide im Portfolio. Es sind beides großartige Unternehmen. Man sollte sich einfach hier entscheiden, was man haben möchte. Ein Erstversicherer mit einem sehr starken Vermögensverwaltungsgeschäft, dann wäre man bei der Allianz. Oder einen Rückversicherer mit einem in den letzten Jahren wirklich doch sehr bemerkenswert gesundeten Erstversicherungsgeschäft, dann wäre man bei der Munich Re.
Okay. Apple oder Microsoft?
Ja, auch das ist nicht vergleichbar. Wir haben auf der einen Seite einen Lifestyle-zyklischen Konsumkonzern, der ein ganzes Ökosystem vermarktet. Das ist Apple. Und dagegen haben wir mit Microsoft ein Softwareunternehmen, was extrem breit diversifiziert ist, von Anwendungssoftware über Cloud bis hin zu Gaming, Social Networks, Suchmaschinen, künstliche Intelligenz. Lässt sich meiner Ansicht nach gar nicht vergleichen, sondern es sind einfach zwei großartige Unternehmen, die entsprechend ihrer Großartigkeit momentan auch bewertet werden.
Okay, vielleicht besserer Vergleich Visa oder Mastercard?
Ja, braucht man eigentlich, wenn man sich für den Bereich interessiert. Beide. Mastercard war in den letzten 2-3 Jahren immer etwas agiler und etwas dynamischer als Nummer 2. Und insofern, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wohl Mastercard. Aber wenn man beides im Portfolio hat, wird man sich nicht beschweren. Die Differenzen sind relativ gering.
Tesla oder VW?
Ach, ich mag ja überhaupt keine Autos, also nicht als Investment. Ich habe privat eine Position in der Porsche Auto Holding, was mein verwegenstes und auch mein schlechtestes Investment ist. Ansonsten sollte man sich immer klar machen, was Autoindustrie bedeutet. Es ist eine sehr, sehr kapitalintensive Branche, die extrem zyklisch ist und die sehr an regulatorischen Themen hängt. Das ist insgesamt für ein Investmentumfeld eine ziemlich schwierige Geschichte. Das muss kompensiert werden durch sehr niedrige Bewertungen. Diese niedrigen Bewertungen, die haben wir jetzt bei Volkswagen und bei vielen anderen Autoherstellern. Und Tesla ist ja kein Autohersteller, sondern Tesla ist eine Religionsgemeinschaft, die einen Ursprung im Automobilgeschäft hat, die einzige Möglichkeit ist, jetzt mal abseits von irgendwelchen Secondaries oder so, in Elon Musk zu investieren, mit ihm gemeinsam zu investieren, wo man nie so genau weiß, ist man jetzt komplett mit ihm auf einer Seite oder was ist mit seinen ganzen anderen Aktivitäten, wie nutzen die Tesla oder wie ziehen sie vielleicht auch Mittel und Aufmerksamkeit von Tesla ab, aber Fakt ist, Tesla wird ja nicht als Autohersteller bewertet, sondern wird eingeschätzt als Elon Musk Firma, die zum Beispiel im Bereich Robotik oder im Bereich Robotaxis extrem disruptive Wirkung haben soll in den nächsten 10 Jahren. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Ja, aber da wird ja sehr häufig einfach schon mit sehr viel Confidence und Confirmation Bias gearbeitet.
Aber wenn du dich entscheiden müsstest für die nächsten 10 Jahre?
Wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich eine Autoaktie, welche Autoaktie ich für die nächsten 10 Jahre kaufen wollte, dann wäre es sicherlich weder Tesla noch Volkswagen. Sondern dann wäre es sicherlich eher ein technologieoffen geführtes Unternehmen mit günstiger Bewertung. Da verdient sicherlich eingedenk aller vorher genannten Hinweise BMW auch eine besondere Beachtung, allein aufgrund der Positionierung. Und bei Porsche sehen wir einfach, das ist nicht wie Ferrari, dafür sind die Stückzahlen viel zu hoch, deswegen werden sie nie auf diese Bewertung kommen. Aber wir sehen schon, dass dort gemessen an dem Image der Marke und am langfristigen Margenpotenzial der Marke, dass nach dem Abschied von der reinen Elektrostrategie hier vielleicht doch wieder greifbar erscheint, dass wir da doch eine sehr niedrige Bewertung haben. Ja, wie sich sowas korrigiert, ist dann immer eine Frage der Zeit und auch eine Frage der Umstände. Gerade bei Porsche darf man nicht vergessen, dass wir dort gravierende Governance-Defizite sehen, die dort eben anders als bei Tesla, wo wir die ja auch haben, in ganz anderer Form, auf den Preis kräftig drücken.
Und der letzte, die letzten zwei, ist einmal Unilever oder Nestle.
Ja, das ist auch wieder natürlich nicht ganz vergleichbar. Nestlé, ein reiner Lebensmittelhersteller, während Unilever ja etwa 50-50 Lebensmittel und Personal Care, also Putzmittel und Beauty und Duschgel und solche Sachen, Seife mit drin hat, Personal Hygiene. Kann man also auch nicht ganz vergleichen. Dazu sind sie in unterschiedlichen Phasen der Unternehmensentwicklung. Bei Unilever haben wir eine lange Stagnation gesehen, die unter dem neuen Management jetzt allmählich aufgelöst wurde. Das Unternehmen wird so kräftig entrümpelt. Also insbesondere international legt man halt jetzt doch mal endlich Marken zusammen. Man verabschiedet sich von diesem Konzept, jeden noch so kleinen Markt mit eigenen Marken angehen zu müssen. Man konzentriert sich auf die Blockbuster-Marken und man schneidet halt auch Geschäfte ab, die eigentlich nicht zum Unternehmen passen. Was jetzt als nächstes kommen wird, ist dann der Abschied vom Eis, da unter anderem Magnum und Ben & Jerry's, was ja auch kein Eis ist, sondern ist ja auch eine Religionsgemeinschaft. Ja, alles sehr, sehr aufgeladen. Aber nicht nur aus dem Grunde ist es halt schwierig im Konzern, sondern einfach Eis hat ganz besondere logistische Herausforderungen, wie man sich vorstellen kann. Und das ist in so einem Konzern vielleicht auch nicht richtig aufgehoben. Das heißt also, Unilever geht diesen Weg, sich selbst zu verschlanken, sich effizienter aufzustellen. Das ist das, was Nestlé jetzt irgendwie vor sich hat. Sie haben das mal angefangen, auch relativ erfolgreich dann in der Anfangsphase des früheren CEO Ulf Marc Schneider, so 2016, 2017, 2018. Da hat die Aktie dann ja auch relativ schnell 40-50% zugelegt. Dann allerdings war es mit dem Elan am Ende. Nestlé hat sich dann nur noch verwaltet. Ja, es kam Corona dazwischen, aber man hat halt in einigen Bereichen auch wirklich schlechte Entscheidungen getroffen, insbesondere im Healthcare-Bereich. So ein Unternehmen wie Nestlé hätte im Bereich Nahrungsergänzungsmittel viel weiter, viel erfolgreicher sein müssen, hat man nicht geschafft. Auch mit der Trennung von so Randaktivitäten wie beispielsweise dem ja immer unbedeutender werdenden Wassergeschäft ist man nicht weitergekommen und da wird man jetzt aufräumen müssen. Das sieht halt auch die Börse so, weshalb man das Premium, was man der Nestlé-Aktie ja über Jahre beigemessen hat in Form einer Bewertung weit jenseits des 20-fachen Gewinns jetzt mal kräftig zurechtgestutzt hat. Und da hängt man meiner Ansicht nach jetzt so 3 Jahre im operativen Fortschritt hinter Unilever her. Unilever muss auch eine ganze Menge noch tun. Da gab es jetzt auch Vorschusslorbeeren von der Börse. Aber das sind halt nun mal die Zyklen, in denen sich Unternehmen entwickeln. Wenn Märkte mal nicht mehr nur noch auf Wachstum gepolt sind und wir werden das auch bei Technologieunternehmen irgendwann mal sehen, dass die auch mal in diese Phase kommen, wo man sich neu positionieren muss, wo man ein bisschen fett geworden ist. Das haben wir in Ansätzen gehabt nach Corona, so in dem Jahr 2022. Da hat dann ja beispielsweise auch eine Meta und eine Alphabet entdeckt, oh, wir haben vielleicht damals im Pandemie-Boom 2020 ein paar Leute zu viel eingestellt. Man hat sehr schnell gegengesteuert auf der Effizienzschiene. Man hatte aber da immer den Vorteil, dass der Markt insgesamt noch rasant gewachsen ist, dass auch die Firmen die Investitionen in Technologie, die Ausgaben für Cloud immer weiter erhöht haben. Irgendwann wird sich das auch mal nivellieren und dann wird man auch da gewisse Unternehmen neu zusammensetzen. Das ist ganz normal.
Mhm. Also würdest du aktuell auch sagen, dass man bei Tech generell schon auch vorsichtig sein sollte?
Was halt, also grundsätzlich sollte man ja immer vorsichtig sein. Man sollte ja immer Risiken beachten. So, was heißt Risiko? Da hat Warren Buffett mal einen schönen Satz gesagt. Risk comes from not knowing what you're doing. Und das ist ja auch für uns hier bei Scalable ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir möchten ja, dass unsere Kundinnen und Kunden wissen, was sie tun. Dafür gibt's ganz viele tolle Formate, beispielsweise auch eures, viele gute YouTube-Kanäle, Podcasts, Finfluencer, die einen seriösen Job machen. Aber wir haben ja selber auch eine ganze Reihe von Angeboten, wie unsere Newsletter Bits and Pieces, wie mein Podcast Asset Class, den es ja auch auf YouTube dann mit Bild gibt, um genau dafür zu sorgen und um Märkte transparent zu machen, um Investment transparent zu machen, Markttreiber, Chancen und Risiken zu verstehen. Das sind ganz wichtige Punkte. Und wenn man dann jetzt bei Tech sieht, ja, naja, irgendwann wird es da auch mal eine Konsolidierung geben. Wir haben es ja auch 2022 gesehen, ja, dass so ein Nasdaq 100, der tech-lastig ist, mal 30% verlieren kann und die Welt sich trotzdem weiter dreht. Er hat dann anschließend das sehr, sehr schnell wieder gut gemacht. Das kann immer so laufen, ja, muss aber nicht so laufen, sondern das kann auch mal eine deutlich längere Durststrecke sein, weil, wie gesagt, irgendwann vielleicht man auch mal die Frage stellen wird, wie das mit den Investitionen so ist, zum Beispiel bei den Mag 7 in die Sachanlagen. Werden die sich so alsbald rentieren? Wird man da vielleicht auch mal Abschreibungen drauf vornehmen, die dann diese Gewinndynamik, die ja diese Outperformance überhaupt erst möglich gemacht hat, ein bisschen runternehmen? Insofern, ja, Märkte haben unterschiedliche Zyklen. Der Tech-Zyklus ist lang. Ohne Technologie geht es nicht. Es wird jede Firma über kurz oder lang zur Technologiefirma, weil Firmen, die keine Technologie einsetzen, werden einfach verschwinden. Aber das heißt ja nicht, dass Bewertungen dauerhaft irrelevant sind, sondern früher oder später ist auch dann die Frage, was ist man bereit für diese künftigen Cashflows, deren Erwartungen sich ja auch immer verändern, heute zu zahlen.
Dann jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Nestle, weil wir haben das hier auch oft in den Kommentaren wegen ethischer Bedenken. Und wie siehst du das bei solchen Investments, auch jetzt zum Beispiel Rüstungsunternehmen? Steht das da irgendwie bei dir im Zwiespalt oder auch und auch welche Rolle spielen da so Umweltaspekte und ESG-Kriterien für dich?
Also ich persönlich habe in Rüstungsaktien schon investiert, bevor das Thema wieder durch einen wirklich schrecklichen Kontext, nämlich den russischen Überfall auf die Ukraine, aktuell geworden ist. Für mich war das immer ein Thema, dass Staaten in Sicherheit investieren müssen, in Verteidigung. Deswegen habe ich auch in Rüstungsunternehmen mit investiert. Jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, das sei unethisch. Ich kann gleichzeitig anderen, die das nicht machen, auch vorwerfen, naja, was verzichtet ihr denn zum Beispiel auf die Chancen, an der Rheinmetall zu investieren? Ist großartig gelaufen, aber diese Diskussion führt einfach nicht weiter. Ich glaube, wir sollten mal anerkennen, dass Menschen unterschiedliche Maßstäbe haben und dass Menschen in unterschiedlicher Art und Weise bereit und willens sind, diese Maßstäbe auch auf Investitionen anzuwenden. Und da sollte man doch beidseitig tolerant sein. Sprich, diejenigen, die sagen, nein, meine Maßstäbe sind so hoch, dass ich nicht in das und das und das investiere, die sollten nicht anfangen und zu sagen, du Böser, du investierst in diese Sündenaktien, du bist ja moralisch völlig verkommen. Und gleichzeitig diejenigen, die in alles investieren, ohne irgendwelche ethischen, moralischen Maßstäbe, die sollten sich nicht über die anderen lustig machen, weil sie ja auf Gewinnchancen verzichten. Also bitte, einfach ein bisschen mehr Toleranz untereinander. Und am Ende sind es eben persönliche Themen, Maßstäbe, die man für sich selber setzt, ob man in etwas investiert oder in etwas nicht investiert. Und da muss ich für mich persönlich sagen, wie gesagt, ich habe eine Toleranz gegenüber so klassischen Ausschlusskriterien wie Tabak, Alkohol oder Rüstung. Das ist für mich kein Grund, in ein Unternehmen nicht zu investieren. Was für mich viel mehr ein Thema ist, ist das G in ESG, nämlich die Governance, also schlechte Unternehmensführung, Interessenskonflikte. Das sind Themen, die für mich wirklich Red Flags sind, rote Flaggen und auf die ich schon achte.
Du hattest doch mal in einem Interview gemeint, dass es eigentlich langfristig eigentlich schon Sinn macht, auch auf ESG-Produkte zu setzen, weil diese sich dann auch günstiger refinanzieren können
Also es ist ein Vorteil auf jeden Fall momentan, wenn man in gewisse ESG-Richtlinien hineinfällt als Unternehmen, also gerade wenn das irgendwelche grünen Töpfe sind, die man darüber anzapfen kann. Ja, das ist für ein Unternehmen vorteilhaft. Inwieweit man sich das jetzt mit einem Index erschließen kann, steht auf einem anderen Blatt. Ja, man darf einfach nicht vergessen, dass die Art und Weise, wie viele ESG oder dann auch SRI-Indizes zustande kommen, im Wesentlichen irgendwelche Kataloge sind, irgendwelche Formularberge, die dann ausgefüllt werden, und am Ende sind die dabei, die am besten die Formulare ausfüllen. Das ist ein ziemlicher Datenwust, und diese Ausschließeritis, die dann manche Konzepte machen, führt ja auch nur dazu, dass das Investment immer weiter verengt wird, immer weiter Richtung Themen oder Spezialfonds dann geht, und dann haben wir wieder das Risikothema, dass man nämlich keine ausreichende Diversifikation hat. Also insofern, ich habe für mich persönlich mal beschlossen, dass ich meine eigenen, sagen wir mal in Anführungszeichen, grünen Kriterien ganz gut im privaten Leben umsetzen kann. Ja, also ich habe beispielsweise hier in Berlin-Mitte kein eigenes Auto. Ja, jetzt nicht, weil ich so ein Grüner bin, sondern es ist einfach für mich Luxus, mich nicht um ein Auto kümmern zu müssen, obwohl ich Autos liebe. Aber ne, wenn es hier in Berlin-Mitte an 320 von 360 Tagen nur herumsteht und man sonst mal irgendwie 10 Kilometer fährt, dann ist es nicht nur unwirtschaftlich, sondern es macht auch schlichtweg keinen Sinn. Ja, und ich fahre auch ansonsten innerdeutsch nur Bahn und fliege nicht umher, aber jetzt auch nicht, weil ich sage, oh, ich muss jetzt auf jeden Fall selber CO2 einsparen, sondern es ist halt für mich viel bequemer mit der Bahn, weil ich in der Bahn arbeiten kann oder was entspannt lesen kann, ein bisschen rumlaufen kann und nicht da mich in so eine Blechbüchse zwingen kann. Aber auch das, es sind alles persönliche Maßstäbe, und die sollte man jedem gönnen. Darüber kann man sich unterhalten und da kann man gegenseitig sagen, ach, du machst das, cool, ich mach das. Und sagt der andere, auch cool. Und dann haben wir doch eine schöne Basis. Man sollte aufhören, immer Leute bekehren zu wollen, gerade wenn es um Investments geht. Das ist keine Religion. Und das gilt halt auch ganz besonders für diejenigen, die so diese klassischen religiös aufgeladenen Investments haben. Also ne, da reden wir über Tesla, inzwischen auch Palantir. Nvidia kommt auch schon fast dahin. Bitcoin natürlich sowieso. Und es ist dann wahnsinnig schwierig, also auch bei Krypto, so für jemanden wie mich, der so ein agnostisches Verhältnis hat, sondern sagt, ja, ich habe Krypto, ja, mal gucken, ne? Vielleicht ist das eine Asset-Klasse, die sich da als digitales Gold, Wertspeicher etabliert. Will ich dabei sein, finde ich irgendwie ganz spannend. Ja, da versaut man sich's ja mit beiden Gruppen. Ja, auf der einen Seite mit denen, die Bitcoin wirklich verinnerlicht haben, die sagen, was, nur 2% Bitcoin, ja, du musst mehr lesen, du hast es nicht verstanden, lies mehr und dann wären es 100, ja, okay. Ich habe auch Aktien, glaube ich, verstanden, ich habe trotzdem nicht 100% Aktienquote. Oder die anderen, die dann sagen, naja, also wie kannst du in sowas investieren, das sind ja digitale Tulpenzwiebeln. Nächste. Also insofern, lasst uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen pragmatischer, weniger dogmatisch und ja, wenn man so will, agnostisch sein.
Sehr schön. Dann hier auch noch kurz die Frage an die Zuschauer, wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik, also moralisch investieren und diese Religionengemeinschaft immer zu haben für irgendeinen Invest? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare, und sonst, wenn ihr schon da auf dem Weg seid, gerne auch ein Like da lassen, wenn euch das Interview bis hierher gefällt, und auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, Christian, dann würde mich noch interessieren, welche Aktie hast du als letztes verkauft und hast du mit dieser Aktie Profit gemacht?
Jetzt muss ich überlegen, welche Aktie ich als letztes verkauft habe. Das ist wirklich schon sehr lange her, dass ich etwas verkauft habe, weil ich hatte überhaupt keinen Grund dazu. Es war ein, doch, ich hatte etwas verkauft von einem Nebenwert. Das war, also ist aber wirklich ein sehr kleines Unternehmen, deswegen möchte ich den Namen nicht nennen, weil es unter meiner Grenze ist, für die ich eine irgendwie öffentliche Wahrnehmung haben möchte, weil ich immer darauf achten möchte, dass man da keinen Vorwurf hat, dass man irgendetwas etwas irgendetwas pusht. Und ansonsten, was ich tatsächlich kurz nach dem Amtsantritt von Trump verkauft habe, waren ein paar langlaufende Anleihen der USA, weil ich dort einen ganz ordentlichen Währungsgewinn drauf hatte und das wollte ich ein bisschen umschichten.
Und welche Aktie hast du als letztes zugekauft? Fällt dir da was ein?
Das letzte, was ich, glaube ich, aufgeschichtet habe, ich weiß es nicht genau auf der Timeline, aber das war auch ein Nebenwert, der aber also immerhin 500 Millionen Market Cap hat. Die Frosta, die Produkte kennt man sicherlich, ja, Tiefkühlkost aus Deutschland und das Ganze mit einem Reinheitsgebot versehen, also dem Verzicht auf Konservierungsstoffe, ist eine ziemlich mutige unternehmerische Entscheidung gewesen vor 20 Jahren. Da haben wir eigentlich mal das Unternehmen all in gestellt. Aber es hat sich dann doch gelohnt und Frosta profitiert jetzt davon, dass man eher unrentable Verträge mit Handelsmarken zurückgefahren hat, die Eigenmarke Frosta stärker fokussiert hat. Und ich hatte da immer so ein bisschen Limite drinlegen und habe dann in dieser Aktie ein bisschen was nachgekauft. Aber auch hier, also trotz der Kapitalisierung, sowas sind erstens keine Empfehlungen, keine Beratung, sondern das sind einfach persönliche Themen und zweitens immer genau schauen, wie sind die Spreads, wie ist die Liquidität in der Aktie und bei Frosta ist es halt wirklich sehr, sehr eng, da geht bisweilen sehr wenig um, weil es ein Familienunternehmen ist, wo darüber hinaus auch das, was nicht von der Familie gehalten wird, in recht festen Händen ist und deswegen gerade bei solchen Unternehmen immer besonders vorsichtig sein bei der Ordererteilung und immer ein Limit setzen.
Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil das hatte ich auch, glaube ich, bei meiner Recherche gesehen, dass du gewisse Limits einsetzt, also wenn ein Kurs auf eine gewisse Prozentzahl fällt, dass auf einmal dann eine Order ausgeführt wird bei dir, ist das richtig?
Ja, also zumindest, dass ich mir Alarme setze. Ja, also manchmal habe ich auch in Aktien Abstauberlimite liegen tatsächlich, aber ich weiß ja nicht, unter welchen Prämissen immer dann dieses Abstauberlimit erreicht wird. Ja, also manchmal fällt ein Kurs, weil tatsächlich bei einem Nebenwert irgendjemand bestens Stücke schmeißt. Ja, das ist dann der Fall, wo man sagt, dafür ist das Abstauberlimit gut, aber der Kurs kann auch fallen, weil vom Unternehmen eine furchtbare Nachricht kommt, die dazu führen könnte, dass ich die Aktie gar nicht mehr haben will. Insofern, dafür sind Preisalarme, wie wir sie ja auch im Scalable Broker haben, eine richtig praktische Sache.
Dann kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Was würdest du denn sagen, was war dein größter Fehler an der Börse und was hast du daraus gelernt?
Oh Gott, also wenn ich die Fehler, die ich an der Börse gemacht habe, in irgendeiner Form ranken sollte, dann wird das sehr mühsam, weil es waren sehr viele Fehler. Und ich hatte das große Glück, die schwersten dieser Fehler sehr frühzeitig zu machen, sodass sie also nicht jetzt meine Vermögensentwicklung über Gebühr getroffen haben, weil einfach das alles noch auf einem sehr niedrigen absoluten Niveau war. Ja, das waren dann solche Themen wie alles, was ich hatte und auch noch ein bisschen mehr, sprich Kredit, auf eine einzige Aktie zu setzen. Und das damals in der wahnsinnigen Zeit des neuen Marktes, die ja nun bald auch schon 25 Jahre hinter uns liegt. Das war eine sehr heilsame Erfahrung, als ich da so gerade eben noch der Zwangsliquidation entkommen bin. Ansonsten, wenn ich versuche, es in irgendeiner Form zu aggregieren, dann waren die Fehler eigentlich immer die Stellen, wo ich mir nicht ausreichend Gedanken gemacht habe, etwas zu durchdringen oder wo ich gegen meine eigenen Prinzipien gehandelt habe, weil ich dachte, naja, ich muss mir jetzt doch mal beweisen, ich bin jetzt doch ein bisschen schlauer. Ja, also um das dann konkret zu machen, an zwei Beispielen. Eines meiner Prinzipien ist, dass ich Aktien dann verkaufe, wenn ein Übernahmeangebot im Raum steht. Dann gibt's ja in der Regel so einen Sprung nach oben und dann kommt das dann irgendwie in diesen ganzen bürokratischen Prozess hinein mit dem offiziellen Angebot und dann der Annahmefrist und so. Und irgendwann, in den meisten Fällen, ist das dann gelaufen und man kriegt am Ende Geld für die Aktien. Aber ich will dann halt häufig nicht so lange warten. Insbesondere in dieser Zwischenzeit werden diese Aktien dann auch zum Spielball für Spekulanten. Da gibt's Merger Arbitrage als ein extra Hedgefund-Geschäftsmodell. Weswegen ich für mich irgendwann mal gesagt habe, komm, also Übernahmeangebot, na, gehst raus und lässt das. Ich habe das einmal nicht gemacht, vor 8 Jahren bei einer belgischen Firma, wo auch Baron Frère, also die Gruppe Bruxelles-Lambert investiert war, Ontex, ein Zellstoffhersteller. Die hatten auch ein Angebot vorliegen und ich wäre mit einem schönen Gewinn rausgegangen. Ich dachte, ja, es ist ja jetzt noch nicht das richtige Angebot, das kommt noch und warten wir mal ab. Und irgendwie, ja, ne, End vom Lied war von der Strategie abgewichen, das Angebot kam dann nicht und dann ging es 20% runter und das Unternehmen ist hinterher in arge Turbulenzen geraten. Das war so der eine Fall. Der andere Fall ist, das habe ich implizit schon mal gesagt, also auf der einen Seite mag ich keine Autoaktien aus den genannten Gründen, kapitalintensiv, hochzyklisch, regulatorisch anfällig. Auf der anderen Seite war ich vor 3 Jahren der Meinung, dass es doch eigentlich bei Volkswagen, Porsche Holding in diesem ganzen Konglomerat eigentlich nur eine Lösung geben kann, nämlich dass die Familie Porsche Piëch versucht, Porsche, den Sportwagenhersteller, rauszulösen, sukzessive aus diesem VW-Konglomerat wieder eigenständig an die Börse zu bringen und sich den Zugriff darauf zu holen. War also eine absolut richtige Prognose. Ja, aber da habe ich halt nichts davon, weil das Vehikel, mit dem ich das umsetzen wollte, die Porsche Auto Holding, eben unter Governance-Mängeln leidet, sowie dann eben auch vor allem von diesem großen Brocken der Volkswagen-Beteiligung und all diesen Defiziten entsprechend erdrückt wird. Und insofern, ja, richtige Voraussage, Prognose getroffen, falsches Investment dazu, gegen die Prinzipien verstoßen, Geld verloren. Daran sieht man auch, also man kann sehr lange an der Börse, an den Märkten aktiv sein. Das schützt aber absolut nicht vor Fehlern. Wichtig ist halt nur, dass man diese Fehler dann erkennt, dass man aus den Fehlern lernt, dass man nicht dieselben Fehler mehrfach macht und dass man ab einem gewissen Level auch so breit aufgestellt ist, dass man sich diese Fehler leisten kann, ohne dass es jetzt einen wirklich substanziell negativen Einfluss auf die Gesamtvermögensbildung hat. Und wer sagt, na ja, also ich verfolge das Ganze zwar interessiert, aber eigentlich habe ich sowieso keine Lust, meine Meinung mit Aktien umzusetzen. Da muss ich dann sagen, ja, das ist natürlich auch eine ganz großartige Geschichte. Da kann man ja auch dann einfach den Index kaufen.
Das ist ja echt das Tolle daran, dass es auch so einfach sein kann. Dann, Christian, vielen Dank für das spannende Gespräch und deine wertvollen Einblicke. Ich bin sicher, dass unsere Zuschauer hier einiges mitnehmen können aus dem Interview. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg, sowohl bei Scalable, aber auch natürlich auch mit deinen eigenen Investments. Und vielleicht sprechen wir uns ja bald schon wieder.
Dankeschön und vielen Dank auch an alle, die uns zugesehen haben. Danke für die Zeit und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.
Ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Damit unterstützt ihr uns sehr. Hier im eingeblendeten Video seht ihr jetzt das Interview mit Uwe Sander. Das haben wir letzte Woche geführt. Ganz klassischerweise haben wir uns sein Depot angeschaut. Welche Aktien hat er gekauft? Welche hat er verkauft? Was waren seine absoluten Highflyer? Welche haben eher weniger performt? Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.